Also, ich habe Ihnen zwei Dinge anzubieten. Eine akustische, die am Anfang stand, der Entwicklung 1964-65, und eine optische Geschichte, die sich anschließend. Also eigentlich zweigleisig. Und wie hat es angefangen? Ich habe dann in seiner Zeit 1964-65 Musik studiert in Hamburg. Und damals kamen die Computer auf und ich hatte schon in Berlin einen Kongress für programmiertes Lernen und Lehrmaschinen gehört und war entsetzt über das, was da angekündigt wurde, dass Maschinen in Zukunft den Unterricht übernehmen könnten und programmieren könnten. Das war also eine schreckliche Vorstellung und wurde auch heftig diskutiert. Und das hat mich aber dann so beschäftigt, dass ich mehr über die Computer wissen wollte. Ich kam aus einem ganz anderen Beruf. Ich war früher Gärtner und bin umgesattelt und mich hat es einfach neugierig gemacht. Also gut, ich bin während des Musikstudiums abends in die IBM Volkshochschulkurse gegangen und habe mich dort mal schlau gemacht, was sind Computer, was können die außer rechnen. Das war mir klar, ein Rechner, elektronischer, kann rechnen. Aber wieso kann er auch Alpha- oder numerische Daten verarbeiten? Das war mir einfach böhmisch. Und als ich dann in der IBM mir zum ersten Mal eine Lochkarte näher anschaute, dachte ich, hey, das sieht ja aus wie so mittelalterliche Notenschriften. Das sind ja so Löcher und das sieht ja ähnlich auch aus wie die Spielwalzen bei Musikdrehorgeln und so weiter. Und ich bin ja Musiker, also von daher habe ich mit meiner Einschulzeit im Schwarzwald, weil ich auf einer Einschule hatte, ein altes Klavier mit elektronischen Walzen, also mechanischen, elektromechanischen. Und ich hatte da einen Sinnführer. Und nun sagte mir die IBM, ja, das ist ein ganz neues Verfahren, das sind 8 Bit, 1 Byte, 8 Verbindungen, Möglichkeit, da gibt es 256 Kombinationen und da kann man alles drin verschlüsseln. Und das ist neu. Habe ich mit meinem etwas vorlaufenden Mundwerk gesagt, neu? Nee, das haben wir in der Musik schon Ewigkeiten. In der Musik haben wir 8 Töne, ist eine Oktave und innerhalb der Oktave haben wir Verknüpfungen, das sind dann Akkorde und jeder Akkord hat eine neue Information und die Musik kennt kein Ende in ihrer Vielfalt. Da sagte die IBM, das klingt interessant und mag. Jedenfalls waren die hellhörig, ausgesprochen hellhörig und haben dann gesagt, naja, also wenn sie Vorschläge haben, wenn sie meinen, dass da was machen könnten, können wir mal drüber reden. Dann bin ich zu meinem Professor geeilt für Schulmusik und habe ihm das erzählt, dass ich dann die Kurse besucht und dass ich da auf dieses Phänomen gestoßen bin, dass die sich da anmaßen, unsere musikalischen Systeme als Neuheit zu verkaufen. Und er sagt, das klingt ja wahnsinnig interessant, aber ich verstehe nichts davon, aber Sie können ja gerne Ihre Examensarbeit darüber schreiben. Das wollen Sie, ja wunderbar, nichts lieber als das. Und dann habe ich also zum Staatsexamen damals eine Arbeit geschrieben mit dem Titel Test und Programmieren im Musikunterricht. Und habe bei dieser Arbeit dann diesen IBM-Locher, der Porter Punch-Locher von der IBM, das ist ein Gerät, mit dem man auf perforierten Karten mit einem ganz normalen Stift kleine Löcher reinstanzen kann. Und man braucht dazu keine Locher, wenn man erst die das alles wieder ablocht und dann in den Computer übersetzt. Also die Schnittstelle Mensch-Maschine ist durch dieses etwas verkürzt. Wenngleich auch immer wieder bei der IBM jedes Mal, obwohl die Karten schon original sind und nicht neu gelockt werden müssen, muss trotzdem jedes Mal doch wieder ein extra Programm geschrieben werden. Und es ist doch jedes Mal wieder ein ziemlicher Aufwand. Aber immerhin, es funktionierte. Die IBM hat es damals viel gemacht. Die Wahl in Amerika, übrigens der Bush hat ja nochmal mit den alten Verfahren vor Jahren gearbeitet und dabei, dass das Handy nicht sauber ausgezählt wurde. Also das Verfahren ist ja noch vor 8 oder 9 Jahren schon mal wieder aufgelebt. Aber ich glaube, es ist jetzt inzwischen mehr oder weniger endlos begraben. Ich habe damals die Idee gehabt, ja, ich könnte also eigentlich dann auf der Lochkarte Notenlinien draufdrucken. Und dann könnte ich ja in die Lochkarte direkt 1:1 reinschreiben und dann könnten ja auch Schüler ein Tondiktat abschreiben und könnten das dann ja anschließend in den Rechner reingeben und der Rechner könnte dann also sagen, ja, richtig oder falsch oder so. Aber das ist natürlich ziemlich witzlos, stellen Sie sich vor, hier ist ja ein Schießunternehmen an und wenn Sie da nur schießen und tragen eine Woche später das Ergebnis an. Hirnmusik. Musik lebt von der Kommunikation, von der Interaktion, vom Spiel. Und habe ich überlegt, wie kriegt man das unter einen Hut? der einen Seite dieses verfluchte Offline, das endlos lange dauert und andererseits die schöne Möglichkeit. Also da in diesem Zwiespalt ist dann meine erfinderische Veranlagung durchgebrannt und ich habe eine Idee entwickelt. Habe ich sie gerade rausgesucht? Ja, hier. Ich habe diese von der IBM üblichen Locher genommen und habe in diese Locher hinein innen elektrisch leitende Stäbe, also jetzt müsste man ein Vergrößerungsglas haben, glauben Sie es mir da hinten, ich schwindel nicht. Das sind hier in den 12 Schächten von mir eingebaute kleine Messingschienen. In jeder Zeile der Lochkarte eine Messingschiene. Und diese Messingschienen sind wieder an ein Kabel 12-adrig entsprechend weiter zu vermitteln und an eine Tonquelle mit 12 Kanälen, sodass jeder einzelne Schiene ihren eigenen Sound hatte. So, das war also die Idee. Und dann könnte man ja beim Lochen gleichzeitig hören, was man schreibt. Hier ist ein Loch, eine Buchse für den Kopfhörer und hier ist eine Buchse für den Stift. Und indem der Stift diesen Kontakt macht, ist der Stromkreis geschlossen und ich höre was. Und ich kann nun jetzt auch endlich Musik als Erlebnis probieren. Klavier auch, das Klavier ist für mich ein Automat. Wenn ich da drauf drücke, sagt er mir, ob richtig oder falsch ist, sofern ich das Ohr dazu habe. Und von daher habe ich also in der Musik schon lange mit Automaten zu tun. Und untersuchen, die ja ein bisschen empfindlich sind. Ich muss eine kleine Anekdote erzählen. In der Waldorfschule, meine Tochter, die arbeitete, stellte mich dann vor und ich sagte, ja, was befragen Sie sich? Und ich sage, ja, ich habe ein Ding, das ist wohl nicht ganz Ihre Branche. Und ich sagte, ja, das machen Sie. Ich habe viel mit Medien zu tun. Und ja, das stimmt, da habe ich viel mit zu tun. Dann habe ich gesagt, eigentlich sind ja Klaviere und solche Sachen auch offen. Ja, ganz richtig, ganz richtig. Deswegen wollen wir auch nur Geige und Streichinstrumente und das Singen, wo der Ton geformt wird, nicht automatisch stehen. Aber Klammer zu, das war jetzt eine kleine Einspielung. Aber ich habe dann gedacht, das könnte man ja eigentlich mal untersuchen, was Kinder, die noch gar keine Vorstellung von Tönen haben, und das ist ja die Regel, die noch keine Notenkenntnis haben, heute immer noch so, also auch keine. Was könnte man denn bei so ganz anderen jungen Kindern eigentlich mal prüfen? Stimmt das, was ich in der Hochschule gelernt habe? Ja, fahren Sie einen Kuckucksruf an und kommt ein Terz dazu, in 3-Ton, 4-Ton, 5-Ton Raum und so weiter. Alte Schule, da habe ich gesagt, naja gut, wenn ich das jetzt einfach mal in Frage stelle und einfach mal messe und sage, schaut mal da drüben das Hochhaus an, wie viele Stockwerke hat das, und dann schätzt ihr das. Und jetzt biete ich euch Töne vor und ihr schätzt mal, wie weit die Töne auseinander liegen, und dann schreibt ihr das rein. Und dann sehen wir ja mal, und wenn ihr merkt, der Ton ist nicht richtig, dann könnt ihr daneben mal neu machen. Ihr könnt also schätzen und gleichzeitig euch korrigieren. Also kriege ich den Lernfortschritt, das Hörvermögen von jeder einzelnen Aufgabe, und das habe ich dann mit mehreren hundert Schülern gemacht. Aber ich muss vorher noch sagen, dass diese Arbeit mit Auszeichnung durchging und ich sofort das Angebot kriegte, wie bei die Jugend forscht, so war das damals. Ich war ähnlich, ich kriegte also wirklich Geld frei zur Verfügung. Das ging okay, zucki. In 6 Wochen hatte ich von der Stiftung Volkswagenwerk, habe es hier mitgebracht, ein Forschungsgeld gekriegt und konnte am Deutschen Institut in Frankfurt für pädagogische Forschung, konnte ich dann dieses mit Geld in der Hand von mal überall. Ich habe dann in Frankfurt am Deutschen Institut 3 Jahre lang geforscht und habe festgestellt, was Kinder denn eigentlich hören und ob unsere herkömmliche Didaktik überhaupt zutrifft oder ob wir vielleicht noch umdenken müssen. Und bin dazu ein Ergebnis gekommen, dass ich jetzt ganz nachdrücklich allen, die hier Lehrer sind und sich damit irgendwie auch befassen, nochmal zum Nachdenken gebe. Wir haben eine völlig andere Situation als unsere Vorfahren, bis zur Zeit, wo Schallplatte begann, dann Rundfunk und Fernsehen und alle die elektronischen und mechanischen Übertragungsmöglichkeiten haben, bis zu diesem Abschnitt, wo nun plötzlich eine riesen Menschheit, auch wenn sie kein Instrument spielte, plötzlich Musik, schöne Musik, endlich mal fassen, endlich mal fangen können, endlich war die Musik mal greifbar. In den Noten war sie ja ungefähr greifbar, aber jetzt war sie nun plötzlich mit dieser Erfindung, die wir heute alle haben, und Musik ist heute der Renner. In der Schule ist es Schlusslicht, aber außerhalb der Schule ist es der Renner. Und von daher ist also Musik eigentlich ein unwahrscheinlich enorm verändertes Kommunikationsmittel. Und ein ganz wichtiger Satz, ich sage mir vor, das habe ich am Anfang dann vergessen im Anschluss. Also, unsere Ohren sind den Händen weit, weit vorangeeilt. Wir haben die Fähigkeit, heute schon als kleines Kind alles Mögliche akustisch zu unterscheiden, alle möglichen Klänge, alle möglichen Gesänge, alle möglichen Sounds und so weiter sind uns längst vertraut. 100-mal, 1000-mal, wir können heute gar nicht mehr anders, als dass wir möglicherweise auch Stöpsel in die Ohren setzen, weil auf dem Klo und beim Arzt und überall schön Musik in jedem Kaufhaus. Also wir werden hier überwältigt mit dieser ganzen Verunreinigung unserer Ohren. Aber immerhin, wir haben ein hochgebildetes Ohr im Vergleich zu unseren Vorfahren. Und von daher ist unser Konzept, wie wir es bisher noch haben, mit Ton für Ton lernen, ob das Klavier oder Flöte oder sonst was ist, nicht der richtige Ansatz. Wir haben heute, ich sehe es an meinen Enkelkindern, die Fähigkeit, dass die unwahrscheinlich schnell Sounds erfassen, mit Sounds Collagen machen und Montagen machen. Das geht so schnell von der Hand. Wir haben so ein richtiges Ohr. Wir müssen ja auch nicht Dirigenten als Dirigent alle Instrumente können. Das ist ja gar nicht nötig. Ich muss auch als Tonmeister nicht jedes Instrument können. Aber ich muss das Ohr dazu haben. Und das haben wir. Und wir haben ja in anderen Gebieten wie Fotografie auch längst das Ding, dass wir Sachen fotografieren können, die wir noch nicht mal malen können. Also wir haben durch Technik heute längst in allen Bereichen, jetzt kommt noch ein 3D-Drucker, können wir also noch Sachen formen, die wir eigentlich mit unseren Händen gar nicht machen können, weil wir gar nicht in der Lage sind. Aber wenn wir im Kopf die Bildung dazu haben und das sich eingeprägt hat, dann können wir das. Und ich staune, ich habe es jetzt letzte Woche auf dem 3D-Drucker-Treffen wieder gesehen, ein kleines Dötzke, wie der da mit dem mit der Dreidimensionalität zurechtkommt und damit bauen kann und machen kann. Oder wenn Sie nehmen die Avatare, wie Sie sich jetzt mit Charakteren ausfüllen können, meine Enkel, die haben mich gleich mit allen möglichen langen Namen geboren und allen möglichen Sachen wunderschön karikiert. Also himmlisch, himmlisch, himmlisch. Das ist ja weit mehr, als wir mit Kasperpuppen machen können. Das ist eine unwahrscheinliche Vielfalt, was da rauskommt. Also diese Angst vor den Medien kann ich nicht verstehen. Die Kinder machen uns vor, ich will Ihnen ein Beispiel sagen, als ich diese Anlage dann in einer Schule aufgebaut hatte und die ersten Versuche machte, war im Nebenzimmer eine Kollegin, eine junge, hübsche Frau, und plötzlich kam ich mit Feuer und guck mal, Herr Simons, Herr Simons, können Sie mir helfen? Ich habe so ein neues Ding, so ein Sprachlabor, und da vorne das Pult, das blitzt alles, ich glaube, ich habe alles kaputt gemacht. Naja, also was tue ich jetzt? Bloß nicht den großen Macher, bloß nicht irgendwie jetzt angehen. Also ich habe ja hier, das ist was ganz anderes. Aber ich gehe mal gucken und bin rübergegangen und habe dann da also das Pult gesehen, alles blitzt und blinkt und blitzt. Und ich sagte, ach du bist anscheinend schon ein bisschen erfahrener. Und ich habe Schüler gefragt, kannst du uns helfen? Und ja, das war natürlich ganz gut. Also wir haben nur die Rufsachen alle gedrückt, das ist nur ein kleiner Scherz. Wann freut sich ein kleiner Mann, wenn er noch einen kleineren sieht, und wann freut sich Schüler, wenn er endlich mal schlauer ist als der Lehrer? Und das haben wir heute auf dem Gebiet der Computer, der Datenbank, pausenlos. Pausenlos sind die in der Schule viel, viel weiter wie wir Lehrer. Und ich kann auch nicht mehr Schritt halten, obwohl ich mich ein bisschen bemüht habe. Also das sind Dinge, die sind so umwälzend für unser Denken, Fühlen und Handeln, alles in allem. So umwälzend. Und ich finde, das sollte man nicht nur über Kybernetik und Informatik und Mathematik und Formen und. Damit können wir die Leute nur verschrecken. Wir müssen, ich bin künstlerisch veranlagt, ich habe sehr viel für kabarettistische Sachen übrig. Und wer hier in der Runde ist, das sage ich auch schon mal früher, damit ich es ja nicht hinterher vergesse, ich suche dringend irgendwelche Leute, die kreative und lustige Ideen im Computer umsetzen wollen. Bitte melden hinterher. Nicht vergessen. Also Sie sehen jetzt, der Film beginnt auch so. Ich habe damals mit diesen Erfindungen, die ich da gemacht habe, eben doch so viele Schwierigkeiten bei Kollegen gefunden und Kolleginnen, die gesagt haben, wir spinnen doch. Die Schule, das tut man durch den Computer, dass sie schauen darf, diese Vorstellung. Also man erlebt nur Widerstand. Also was tun, damit dieser Widerstand gebrochen wird? Ich war in Köln inzwischen tätig nach Frankfurt, und in Köln gibt es bekanntlich das schöne Gedicht, aber es ist komisch. Wie war in Köln, ist doch vor dem mit Einzelmenschen so bequem, denn war man faul, hat keine Zeit und so weiter. Also der August Popisch hat einen neuen Strophen, also in lange, lange Strophen komponiert, beziehungsweise gedichtet, und das passte ja nun wunderschön. In Köln wurden wir damals die Einzelmenschen verjagt durch die böse Schneidersfrau, die da Erbsen hingestreut hat, und sind sie hingefallen, und seit der Zeit ist der Schluss mit diesen heimlichen Hilfen. Und nun hast du mir gedacht, hey, Computer ist ein neues Ding. Der ist nicht eingeschnappt, wenn da was passiert. Also dichte das um. Und da habe ich dann ein paar Strophen rausgenommen. Und diese 5 Strophen, ich dachte, die haben alle Bezug zu dem, dass dahinter kommt. Nicht, dass sie jetzt denken, hey, der spinnt, jetzt fängt er uns hier an, einen komischen Film über Einzelmenschen zu machen. Ich bin hier am Tag und will was über Computer hören. Entschuldigung, gehört meiner Zeit dazu. Starten wir mal. Das ist der Eisbrecher.
Ich bin es heute wie eben durch Einzelmännchen sehr bequem. mit dem Kopf verbinden. So.
Entschuldigung, ich habe einen Ton, der eine Macher gehört dazu. Retro.
In Köln ist's heute wie ehedem durch Heinzelmännchen sehr bequem. Denn ist man faul und hat keine Zeit, so stehen Computer schon bereit und rechnen bei Nacht, eh man's gedacht, und speichern die Daten auf Bändern und Platten und drucken und spucken die Zahlen und Ziffern, die Zeichen und Chiffren. Ehe eine Schlafmütze noch erwacht, ist all die Arbeit schon gemacht.
Ein Trick für den Zeichner vom BDR gemacht. Der Starttrick für den Zeichner seiner Zeit.
Hat heute ein Staatsmann große Pein, die Wahlen sollen fertig sein? So stellen Hochrechnungen fest, die Wahlen sind ein Meinungstest. Sie sammeln in Zählern die Stimmen von Wählern, addieren und vergleichen, summieren und streichen und horten und ordnen Potenzen von Brüchen mit Komma und Strichen. Und während sich noch die Politiker raufen, sind heute die Wahlen praktisch gelaufen.
Das war damals eine echte Situation, es war wirklich mit Scheel und Strauß diese Geschichte, das hat er da gleich aufs Korn genommen.
Kinder von besorgten Müttern können schon Computer füttern. Sitzenbleibern mit Neurosen stellen Computerdiagnosen und helfen den Schwachen die Aufgaben machen und bieten in Stückchen den Lehrstoff in Schrittchen. So lehren und lernen, Programme und Schleifen selbst Schweres begreifen. Und eh ein Schüler es bemerkt, hat er Erfolg und ist bestärkt.
Jetzt kommt der Unterschied zu.
Will heute ein Lehrer Freizeit haben, so sitzt er nicht vor Schulaufgaben. Der Elektronenrechner schafft die Korrektur aus eigener Kraft und prüft und misst und druckt und liest und wertet, was recht ist, sortiert und notiert, was schwer ist, was leicht im Leistungsvergleich. Und ehe der Lehrer es gedacht, ist seine Arbeit schon gemacht. Neugierig war ein Schreiberling und schrieb statt Zahlen Unsinn hin. Der Rechner, derart irritiert, war nun auf Fehler programmiert. Nennt Fehler richtig, findet Unsinn wichtig, liest statt zu drucken, prüft statt zu schlucken, quadriert und addiert in Brüchen und Summen die Anzahl der Dummen. Doch irrt der Schreiberling, der denkt, Computer seien fortan gekränkt. Wo einstmals noch die Männlein flohen, kassiert man heute Computerlohn. Nur wer mit seinem eigenen Fleiß nichts Besseres zu tun weiß, muss prüfen und wägen, sich Zahlen einprägen, muss Werte vergleichen und Fehler anstreichen, muss Seichtes und Leichtes baldmöglichst vergessen, aber doch messen. Mit Neugierde im guten Sinn wäre Bildungsnotstand halb so schlimm.
Ich unterbreche deswegen mit der Klammer für den Fall, dass es jemand gefallen hat, der sagt, auch in der Richtung könnte ich schon das gerne mal machen wollen. Bitte melden, ich habe jetzt inzwischen den Zauberlehrling von Goethe umgeschriftet, in der Weise, dass der Operator in einem Geheimdienstzentrum, wo nun wirklich eigentlich nur ganz geheime Daten sind, der Chef mal gerade weg ist und er denkt, jetzt ist er weg, ich kenne das Passwort, ich kenne das alles, ich mache das auch. Nun habe ich diese 7 Stunden genau umgesetzt und der kommt und hat das Passwort vergessen und weiß nicht mehr aus und ein, drückt verschiedene Alarm- und Notsignale, Interpol und die Roboter und Androiden und alle diese Dinge werden plötzlich schon, zappeln schon und warten schon und dann kommt der Meister, die Geister, los und der Meister seinen Schluss aus. Und so habe ich dieses Stück in die Jetztzeit nochmal übersetzt. Wenn hier jemand sein sollte oder jemand kennen sollte von Ihnen, der für solche Theaterspäße zu haben ist, bitte bei mir melden. Ich war hier früher an der Hochschule für Musik am Theater. Ich habe wirklich am Theater gemacht. Also nach sich wendet, immer wieder diese musische oder künstlerische Ebene und nicht nur die rein mathematische, sondern vielleicht andere Ebene. Danke, bitte weiter.
Gespeichert. Augen Lesestrahl zu spielen. Karin tastet das Profil von schlecht erkennbaren Ziffern ab. Ob 4 oder 9. Karin ist genauso unsicher wie der Computer. In dieser Hauptschule wird der Computer schon seit langem benutzt. Herr Steinbauer ist bei seinen alltäglichen Übungsaufgaben. Wie wird eigentlich der Computer mit der Individualität von 40 Kindern fertig? Das ist Günther. Was ist sein Ergebnis bei Aufgabe Nummer 4?
Also ist etwas gestört, aber im Prinzip stimmt es, was hier gezeigt ist. Nicht, dass Sie denken,
Sie kommt auf das Ergebnis 24.
Stimmt. Im Prinzip stimmt es schon.
Das ist Hans-Peter. Er findet die ungewöhnliche Lösung 99.
Das ist jetzt gestört.
Stattdessen trägt der Steinhauer die richtigen Lösungen für den Computer auf dem sogenannten Lehrerbogen ein.
Heute würde man sagen Apps.
Dies ist nicht die einzige Arbeit, die zur Auswertung ansteht. Zusammen mit 3 weiteren Arbeiten aus anderen Fächern entsteht ein beachtliches Paket zur Auswertung an den Computer.
Das war überhaupt die Voraussetzung, so vorzugehen, sonst hätte ich nie die Datenmengen gekriegt, die IBM haben wollte.
Obwohl die trennenden Kärtchen entfernt werden, erkennt der Computer jede einzelne der 4 Arbeiten durch den jeweils zu oberst liegenden Lehrerbogen.
Kleinflieg bringt auch mit.
Auswertung der Computerbögen im Rechenzentrum. Nur eine Arbeit von Sekunden. Sie können wählen.
Überzeugende Szene für den Lehrer.
Computersekunden oder Lehrerstunden.
Mit der Szene konnte ich am ehesten überzeugen.
Aber nicht bei den deutschen Geschichten.
Die Ergebnisse drucken der Computer schneller aus, als wir lesen können. Wieder ein Treffen der Arbeitsergebnisse in der Schule. Die Schülerbögen liegen bei.
Ich habe die Bögen zu Hause bei mir, können Sie gerne einsehen. Echt die entstanden, echt aufgehoben, nicht zu wollen.
Was zeigt die Liste? Sie erinnern sich dann noch an Günther. Sein Ergebnis bei Aufgabe 4 war 42. Der Computer bestätigt es und kommentiert: Richtig, rechne weiter im Rechenbuch, Seite 34, Nummer 7.
Jetzt kommt eine
Marlene kam zu dem Ergebnis 24. Der Computer kommentiert diesmal:
Halt!
Du hast die Einer und Zehner vertauscht. Hans-Peter aber kam zu dem irrigen Ergebnis 99. Mit der individuellen Lernhilfe, unmöglich, übe zuerst Rechenbuch, Seite 34, Nummer 3a, erhält Peter ein Optimum an Unterstützung, wie es einem Lehrer zeitlich nicht möglich ist. Was erhält der Lehrer? Diese Liste zeigt die Skala vom schlechtesten zum besten Schüler. Peter hat alle diese Aufgaben falsch gelöst. Während Wolfgang, der beste Schüler, nur die Aufgabe Nummer 7 falsch hat. Dahinter gleich die Prozente und Rohwerte in der gleichen Rangfolge. Als Gegenstück zeigt diese Liste eine Rangordnung der Aufgabenschwierigkeit. Die oberste und somit schwerste Aufgabe wurde von den Schülern mit den Kennnummern 2, 4, 5 und so weiter falsch oder gar nicht gelöst. Die unterste, also leichteste Aufgabe, wurde nur einmal falsch gelöst. Selbstverständlich sind auch hier die entsprechenden Prozent- und Rohwerte in übersichtlicher Rangordnung ausgedrückt. Der Medienverbund von Schulfernsehen und Computerauswertungen ermöglicht dem Zuschauer unmittelbaren Einfluss auf die Sendung.
Erstmals.
Die Auswertungen von Schülerbefragungen zeigen dem Sender, welche Filmhandlungen unverständlich waren. Dadurch kann in den weiteren Sendefolgen optimal auf den Lernenden eingegangen werden. In dieser Sendung, ein Bauplan und seine Folgen, tragen die Schüler zunächst ihre Ergebnisse auf einen Befragungsbogen ein. Alle Ergebnisse stehen auf der rechten Spalte. Sind die Schüler damit fertig, so trennen sie diesen perforierten Ergebnisstreifen ab. Der Textstreifen wird eingesammelt, damit die Schüler sich beim Übertragen der Ergebnisse auf den Computerbogen allein auf die Schreibsorgfalt konzentrieren. Lehrer aller Schulformen und aller Fachrichtungen treffen sich im Rahmen der Lehrerfortbildung im Pädagogischen Institut der Stadt Köln in dem Seminar Computer und Schule.
1968 gegründet.
Im Seminar werden Erfahrungen ausgetauscht sowie Wünsche und Verbesserungsvorschläge für die Computerauswertung diskutiert.
Es sind ganz verschiedene Lehrer da im Kreis. Ein Gehörlosenlehrer, eine Biologielehrerin, Hauptschullehrer.
Handschriftlich füttern zu können, wird ein Computerfachmann, ein Programmierer hinzugezogen. Er erstellt ein Sonderprogramm, das diese handschriftlich eingegebenen Wünsche von der Lehrersprache in die Computersprache umsetzt. So wurden schuleigene Programmbefehle geschaffen, die den Programmierer überflüssig machen. Hier lernen Pädagogen, dem Computer handschriftliche Befehle einzugeben. Aber auch die Schüler, die zukünftigen Bürger für das Jahr 2000, können bereits heute dem Elektronenrechner mit Bleistift und Papier Befehle geben. Denn unsere Kinder sollen nicht programmiert werden. Sie sollen programmieren lernen.
Das ist der wichtigste Satz.
Der Computer kann durch das Köln-Programm den Lehrer nicht ersetzen. Er befreit ihn aber von vielen lästigen Korrektur- und Verwaltungsaufgaben. Er wird wieder frei für seine eigentlichen erzieherischen Aufgaben. Der Computer übernimmt nicht den Unterricht, sondern nur kooperative Funktionen. Sein ökonomischer Einsatz liegt vor allem darin, dass er neben der Aufgabenkontrolle dem schwachen Schüler Lern-Nachhilfen vermittelt. Aus diesen Funktionen ergibt sich der Name Köln-Programm.
Natürlich selbst aus der Computersprache lernen mussten, damit sie irgendwas derartiges aufbringen konnten.
Ich kann an der Stelle nicht mit ihrem Namen nicht mit.
Wir sprechen alle Computersprachen, meistens mehrere.
Aber das ist die
Lehrersprache. Ist der Unterschied Lehrersprache und reguläre Sprache.
Ja, jetzt, Sie werden gemerkt haben, der ist jetzt ein Sprung.
Auf jeden Fall.
Bitte?
Sie werden gemerkt haben, war jetzt ein Sprung von wegen akustisch. Vorher habe ich von den Lochkarten und den Tafeln gesprochen. Und dann kam der Film und von den Tafeln und von den Lochkarten war überhaupt nicht mehr die Rede. Die Überbrückung und die Erklärung dafür ist ganz simpel. Nachdem ich mit dieser Musikgeschichte und den Auswertungen zwar beim Musikpädagogen und bei der Forschung aus Hörfach, absolut, aber Musik in der Schule das Letzte ist sozusagen und für die Musik auch kaum noch Interesse ist und ich merke, damit kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Ich hatte vor, einen Musiktest entwickelt, wenn es interessiert, bitte nachher gerne noch privat. Ich habe also eine Testbatterie aus 6, 7 verschiedenen musikalischen Eigenschaften, die ich bei Kindern herausgefunden habe. Das ist ja nicht neu, was ich da erkannt habe. Da gibt es ja Rhythmus und melodisches Empfinden und das Raushören aus mehreren Instrumenten und so weiter. Das alles habe ich ziemlich gründlich untersucht und das sollte zu einem Musiktest dann auch veröffentlicht werden. Und ich hatte das alles so konzipiert, dass das mit Hilfe solcher Locher gemacht würde. Und da hat der Belz Verlag, der für die deutsche Schultests ja schon eine lange Tradition hat und zuständig war und der mich auch beauftragt hatte, dass der Entwickler dann doch kalte Füße gekriegt und gesagt hat, nee, das können wir nicht verkaufen, die Schulen haben keinen Lochkarten, das können wir nicht machen. Der Test ist leider nie gemacht worden, weiterentwickelt worden, obwohl er bei mir in der Schublade liegt, den könnte man jederzeit heute nochmal als Gag im Internet, so als YouTube oder wie auch immer, als kleinen Beisprach mal noch in die Internet stellen. Also dieser Film hat diese Schiene jetzt nicht weiterverfolgt, weil ich, wie gesagt, mit dem Musik keinen Blumentopf gewinnen konnte. Jetzt habe ich entdeckt, aha, da gibt es noch eine andere Möglichkeit, mit dem Computer direkt zu kommunizieren, das ist der Bleistift und das ist ja heute auch interessanterweise wieder, gibt ja Bleistifte, die gleichzeitig in den Computer, also Stifte, wissen wir, sofort übertragen und auf diese Weise ist das nach wie vor eine, für viele Menschen eine brauchbare Kommunikationsebene, Pencil und Papier ist schon immer wieder interessant. Nun habe ich aber mit dieser Entwicklung der Klarschriftleser etliche Sträuße mit der IBM und mit den Programmierern ausfechten müssen, weil die anderer Meinung waren wie ich. Die kamen also zum Beispiel mit der Forderung, alles muss formatiert sein, sie können da nicht ein Formular, ich weiß nicht, ob ich das ganz schnell greifbar habe, ein Formular einfach da in den Raum stellen, dann kann jedes Kind draufschreiben, an welcher Ecke auch immer es will und kann auch jederzeit korrigieren, das geht nicht. Da habe ich gesagt, das muss gehen. Das muss aussehen wie ein normales Rechenheft. Da darf nicht irgendwo gesagt werden, da muss das stehen, da muss das. Nein, nein, nein. Ich habe mich mit denen also wahnsinnig rumgezankt. Und das haben sie mir dann schließlich auch gemacht, dass ich ein ganz normales Papier hatte und dass dann die Aufgaben vorne eine Nummer hatten und die Nummer kann nach unten stehen. Der Computer ist immer noch in der Lage, das zu korrigieren und zu sagen, ach, das ist die Aufgabe, die da oben eigentlich ist. Dann haben sie alles begriffen, dass das tatsächlich auch, was der Mensch kann, den Computer aufschreiben. Also ich habe da wirklich kämpfen müssen um jedes einzelne kleine Detail. Ein ganz besonderer Kampf war folgender, als ich das mit dem Fernsehen anfing und wir Fernsehbegleituntersuchungen machen wollten. Ich muss eins wieder vorweg sagen, ich bin also ein richtig heftiger Gegner für Auswahlantworten. Keine Firma, ob Mercedes oder BMW oder VW, ist ja wurscht, würde sich gefallen lassen, dass man bei der Reklame fürs Auto gleich daneben noch VW und die ganzen Konkurrenten noch alle hinstellt, wird sich keine Werbefirma gefallen lassen, weil dann ist es Schleichwerbung. Richtig, es ist Schleichwerbung. Und wenn Schulen dann 5, 6, 7 falsche Antworten dahinstellen, ist es Schleichwerbung für Fehler. Es ist nicht ein Versuch und Irrtum. Es ist Versuchung und Irritierung. Und das ist falsch. Das darf man nicht machen. In der Schule gehe ich auch nicht hin und schreibe Vater erstmal so hin und dann so hin. Wichtiger ist, dass Sie wissen, was ein Vater ist. Das Rechtschreibung ist an sich nebensächlich. Aber ich wollte nur sagen, von daher ist das eine Sauerei, dass wir immer wieder mit diesen verfluchten Vorgaben von falschen Antworten die Leute total durcheinander reden. Wir haben daraufhin, um da mal wirklich Zähne zu zeigen, einen Versuch an Berliner Schulen gemacht, indem wir Aufgaben, die mit Multiple Choice waren, in der einen Hälfte der Schule, war eine große Schule, und in der anderen Hälfte ohne Multiple Choice. Und die gleiche Aufgabe. Und jetzt schreibt man hin, was in deinem Kopf kommt. Das sollten Sie mal sehen, was da rauskommt. Wenn Sie das vergleichen, machen Sie das mal. Machen Sie das einfach. Wenn Sie irgendwo Multiple Choice haben, sagen Sie irgendjemand hier, macht das mal ohne Multiple Choice. Streichen Sie alles weg und lassen freien Antworten. Wenn Sie Berge von Unterschieden sehen, das sind völlig, völlig falsche Ergebnisse, was Sie durch diese verfluchten Multiple Choice falsch. Werbung für Fehler. Ich kann es nicht anders sagen. Schleichwerbung für Fehler. Also ich bin ein verflixter Gegner dieser Geschichte und hatte nun der IBM gesagt, bitteschön, ich möchte jeden Fehler, der vorkommt, aufgelistet haben. Und daraufhin hat die IBM gesagt, nee, das können wir nicht, das geht nicht. Also so viel Speicher, oh Gott, 1000 Speicher, was wollen Sie denn auch damit machen, könnt ihr gar nicht auswerten. Stimmt, natürlich, der Fernsehen und die großen Medien sind ja alle in der verflixten Lage, dass sie alleine da Millionen Menschen berieseln und wenn die was rückmelden wollen, können sie das ja gar nicht verarbeiten. Sie sind ja froh, wenn heute Facebook das übernimmt oder Twitter oder sonst was. Sie sind ja froh, dass die Leute sich da um die Ecke rum rückmelden und dann können sie auch Schandereien reinschreiben, das Fernsehen ist nicht zuständig, jetzt öffentliche Anstalt. Also das ist ein ganz großer Konflikt, an dem ich innerlich sehr beteiligt bin im Augenblick auch noch, weil ich sage, da muss was getan werden. Wir müssen Feedback kriegen und wir müssen von den Leuten wissen, was sie eigentlich denken und tun. Und anders kommen wir nicht weiter. Diagnostik steht vor Didaktik. Der Mensch, der Arzt muss erstmal wissen, was sie haben und nicht sagen, haben sie Zahnweh, haben sie Fußweh, dann nehmen sie das oder das und in Wirklichkeit haben sie ganz was anderes. Also es ist grauenvoll, diese Einschachtelung von irgendwelchen vorgegebenen Möglichkeiten. Das ist unanständig. Und von daher habe ich mit den IBMern mich dann gestritten und gesagt, bitte schreiben wir mal das hier an Versuch hin. Wie viele Zähler geben Sie mir denn? Ja, bei so und so vielen Aufgaben, na gut, ein Zähler 99 können wir machen, aber wenn mehr kommt, vielleicht dann machen wir hier einen Papierkorb und dann tun wir die Rest. Also gut, dann haben wir programmiert und ich habe recht behalten, es wiederholt sich, die Antworten wiederholen sich, es gibt eine Normalverteilung, à la Gauss und im Grunde genommen gibt es da ein paar Extreme und da ein paar Extreme, aber das große Mittelfeld ist alles normale, durchschnittliche Sachen. Dieses große Mittelfeld kann man wunderschön per Computer abdecken und kann sagen, das, was da immer wieder kommt, das können wir doch auch wieder schön an die einzelnen Adressaten zurückgeben, ohne dass der Rundfunk oder das Fernsehen deswegen 1000 Leute einstellen muss. Das muss man nicht. Man muss nur wissenschaftlich rangehen und dann wissen, was ist das Feedback und das macht das Ding bis viel auf. Und wenn ihr ein Produkt rausbringt, das wird heute alles bis zum geht nicht mehr ausgewertet. Nehmen wir Google, was ist da alles ausgewertet? Irre, was können wir da alles auswerten? Wie viel Zeit habe ich denn noch? Da haben wir alles geredet, wir haben nur nicht über die Zeit.
10 ab 4.
Wie viel darf ich noch?
Keine Ahnung.
Das ist ja einfach null eigentlich.
Naja, also ich stehe da drüben zur Verfügung und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn jetzt irgendwelche Fragen noch kommen. Ich spreche einfach mal ab, wenn noch ein paar Fragen jetzt schnell zu antworten sind, mag ich das gerne. Ich könnte natürlich noch weiterreden.
Wurde dieses System wirklich eingeführt oder war das nur ein Proof of Concept? Also du hast in Schulen wirklich mal gemacht.
Ja, das sind Dokumentarfilme. Das habe ich gemacht. Ja, mit mehreren hundert Schülern. Mit Fernsehen. Das habe ich gemacht. Das ist durchgeführt worden. Es ist damals ein Sturz gekommen, als die Ölkrise kam und alle diese 60er Jahre sind ja bekannt dafür, dass da alles Mögliche explodiert ist. Und da ist in der Zeit, ich hatte damals eine Stelle, mir wurde eine Stelle zugesagt am GTZ in Wiesbaden. Das war das Bildungstechnologische Zentrum, ist wie entstanden. 65 Leute waren da schon vorgesehen. Ich war bei der IBM auch engagiert und wollte da eventuell wieder wechseln, weil ich diesen Lehrerkram mir gestunden habe. Die Schule ist mir irgendwo fürchterlich unsympathisch, weil sie sich nicht bewegt. Die ist einfach so was Schwerfälliges. Und das ist beantwortet Ihre Frage. Die Schule ist so was Schwerfälliges. Sie ist zwar das größte Unternehmen, aber sie kann mit diesen Dingen anscheinend immer noch nicht umgehen. Man könnte so vieles Tolles machen.
Es wurde nachgewiesen, es wäre machbar, aber
ja.
Die Einführung
ist weiter. Der Film ist in Österreich gelaufen, in der Schweiz gelaufen, in Deutschland nach verschiedenen Kongressen. Der ist viel gezeigt worden, ist viel diskutiert worden. Der Film war damals total in, aber in der Diskussion. Aber ich habe immer nur von den Lehrern gehört, der spinnt doch. Also, aber bitte noch andere Fragen.
Wann ist der Film entstanden?
Mach mal so, wenn sich jemand rausschmeißt, dann.
Wann ist denn der Film entstanden?
1968 stand doch da.
Ah ja,
okay.
Bitte? Einer von den Ausdrucken war auch 1971.
Ja, ich habe ja die Vorversuche in den, einiges ist dann wiederholt worden, später, es ging ja weiter. Also ich bin ja also dann später, als diese Sachen alle stagnierten und keiner wusste, was nun weitergeht und ich auch nicht wieder zurück in die Schule, in den Schuldienst wollte, ich wollte schon an der Schule arbeiten, hat man überlegt, was machen wir mit diesem Typen? Der ist ja so erfinderisch und alles Mögliche, aber für den Unterricht habt ihr doch. Und dann hat der Kultusminister Meyer hier in Bayern seiner Zeit begann, wir haben ein Riesenproblem mit den Hausmeistern und den Lehrern, weil jetzt haben wir Overhead, jetzt haben wir Video, jetzt haben wir Computer, jetzt kommt dies und jenes. Die Lehrer können mit Sprachlabor allen gar nicht umgehen und die sagen immer Hausmeister, Hausmeister, Hausmeister. Quatsch, das geht nicht, wir brauchen in der Schule jetzt ab Zukunft, das hat Herr Meyer damals durchgesetzt, auf Bundesminister, wir brauchen jetzt eine hauptamtliche Ausbildung an der Universität, an der Hochschule, an allen Lehrerstätten, das heißt Medienkunde oder Medienpädagogik oder Mediendidaktik. Ich habe diese drei Fächer, Mediendidaktik, Medienkunde und alles das. Das als erster hier in Bayern, möchte ich mal sagen, rund um Würzburg, Regensburg, München, Würzburg, Regensburg, hin und her gefahren immer und habe das unterrichtet, weil ich einer der wenigen war, der auf diesen Dingen gewachsener seit Wissenager. Ich bin nie dazu ausgebildet worden, ich habe kein Diplom, ich habe meine Promotion, die ich machen wollte, war nicht zugelassen, weil die Hochschule kein Promotionsrecht hat, die ist nicht bei mir im Schrank, ist leider nie veröffentlicht worden, auf diese Weise, das ist ein anderes Kapitel, ich will jetzt nicht meine persönlichen Miserabilitäten hier vorjagen, aber es hat mir auch so viel Spaß gemacht. Denken Sie dran, wenn Sie jemanden wissen, der künstlerische Dinge haben will, ich habe da etliches auf Petto, das bezieht sich alles auf diese Zwischenschiene zwischen einerseits technisch, andererseits die Gefahren der Technik und so weiter. Also, wenn ich jetzt überzogen habe, bitte tausendmal Entschuldigung.